boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Guten Morgen, guten Tag, Jan.
Mittag, Abend, ja. Nachmittag.
Wir sind
12.13 Uhr.
Wir sind sehr ungewöhnlich an einem Sonntag und sehr früh dran irgendwie.
Hallo erstmal.
Hallo. Ja, willkommen zur vierten Staffel von The Next Generation.
Yay. Ja, haben wir die Hälfte bald geschafft, ne?
Ja, stimmt. Nach der Hälfte der vierten Staffel sind wir dann schon auf dem Bergfest sozusagen, ja.
Ja, so sieht's aus.
Ach, wie schnell das doch geht. Sind doch die zweieinhalb Jahre
vergeht erst. Killers, ich sag's.
Ja, auf jeden Fall. Wie im Flug vergangen tatsächlich.
Mhm. Wenn man sich gut amüsiert.
Ja, manchmal hilft ja auch ein paar Pralinen.
Schnapspralinen. Ich habe noch Schnapspralinen im Keller. Es könnte noch mal so eine Folge kommen.
Ja, aber ich glaube, so eine schlechte Folge kriegen wir nicht mehr. Die auch mit so viel Wiederholungen arbeitet oder so. Ja, nee. Da müssen wir uns andere Trinkspiele ausdenken für die nächsten drei, vier Staffeln.
Ja, ich glaube, wir fressen immer eine Schnapspraline, wenn die Beverly nachher einen Geist pimpert.
Ja, das ist ja noch eine Folge, wo man überlegen kann, was man da machen kann. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wann die kommt.
Welche? Demnächst. Nein, ja. Relativ spät erst, glaube ich.
Okay.
Sechste, siebte Staffel.
Weiß ich gar nicht.
Ich meine, das wäre so gewesen, als dir nichts mehr eingefallen ist.
Das war böse, aber gut.
Ja, hallo. Wir haben jetzt Voyager zu Ende geguckt tatsächlich und die siebte Staffel besteht ja eigentlich nur aus so Folgen, so nach dem Motto, das haben wir hier noch rumliegen, was machen wir damit? Die Serie geht zu Ende, wir müssen das raushauen.
Ich finde, da hätten sie sich auch noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können am Ende. Ja, aber wir sind jetzt mittendrin, also wir können ja mal reinstarten, weil wir wurden ja hängen gelassen bei der letzten Folge.
Cliffhanger.
Genau.
Hat sich erwähnt, dass ich Cliffhanger hasse.
Das sagtest du letztes Mal schon zweimal tatsächlich. Wir machen weiter mit Best of Both Worlds Teil 2, Angriffsziel Erde.
Und so fängt's auch an. Last time on, balla balla bang bang. Also die ganze Rückschau besteht eigentlich nur aus irgendwelchen Borg, die irgendwen abknallen oder umgekehrt und Picards, die entführt werden.
Ja, man kriegt so einen ganz kleinen Überblick. Also
Borgnapping.
Borgnapping.
Borgnapping ist das Thema der Folge.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir kriegen einen Überblick, dass Enterprise trifft auf Borg und die Enterprise bekommt diese Lieutenant Commander Shelby zur Seite gestellt. Ja, und Riker und Shelby sind sich nicht so grün und und dann ist auch schon der Picard entführt eigentlich.
Genau.
Und dann wollen sie ihre Waffe ausprobieren und der letzte Moment ist ja, wo der Riker einfach sagt, Feuer und damit
Feuer frei!
Genau.
Ja, was mir wieder ganz furchtbar in dieser Rückschau aufgefallen ist, dass die Shelby ja eine unglaubliche 90er-Jahre-Frisur hat.
Mit diesen
hochgesteckte
und diesen beiden Haarlöckchen
und
an der Seite.
Genau, dieses, dieses neckische, weiß nicht.
Sie sagt
den
ja selber,
Animes haben die Mädels auch immer solche Sachen.
Sie sagt ja selber, zwischen der Folge und also der jetzigen Folge und der vorherigen Folge könnte es sein, dass sie zugenommen hat. Also man muss ja sehr aufpassen bei diesen Anzügen, weil man sonst hinterher nicht wieder reingepasst hätte. Aber
habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet.
Nö, nicht wirklich. Ich glaube auch nicht, dass es so schlimm gewesen ist. Aber wenn es genau auf sie zugeschnitten ist, könnte es ein Problem sein. Ja, wo wir stehen geblieben waren, Feuer frei, sagt der Riker. Und das, da geht es dann auch weiter.
Ja, und das dauert erstaunlich lang, bis ihr Feuer frei tatsächlich dann auch
machen. Ja, weil
ich lade das Ding mal auf.
Genau, der Geordi muss erstmal Zündschlüssel drehen und dann muss erstmal vorgeglüht werden. Dann
hört man auch so, gleichzeitig das Knöpfchen drücken.
Dann hört man vom Sound her auch so, wie das so langsam irgendwie auflädt. Ja, und
wie wenn mein Rechner hochfährt.
Ja, so in etwa. Und dann feuern sie halt diese Deflektorschüsselwaffe ab, die sie da entwickelt haben. Und morp, morp, nichts passiert.
Ja, vor allen Dingen, die Shelby steht so neben dem Riker und guckt ihn so an, so nach dem Motto, schießt er? Oh ja, er schießt.
Ja, und dann
ich werde hier doch noch erster Offizier.
Und es ist dann doch irgendwie eher ein Rohrkrepierer auf jeden Fall. Also es,
Der Deflektor so Schrumpf und die Borg so, war da was?
Ja, es ist auf jeden Fall sagt er LaForge schon auch, also wir können das jetzt hier nicht weitermachen, weil sonst ist unser Warpkern gleich drüber und dann geht gar nichts mehr.
Die Kühlung, oh mein Gott, die Kühlung ist ausgefallen.
Ja, und daraufhin sagt dann auch Locutus, also der Picard-Borg, dass das alles überhaupt nichts bringen wird, weil sie haben alles.
Resistance is hopeless number one.
Genau, weil sie wissen ja alles, was sie sich vorgenommen hatten und dementsprechend sind sie auch vorbereitet. Also sie können eigentlich gar nichts gegen die Borg ausrichten.
Im Gegensatz zu mir sind die Borg vorbereitet.
Tja, in jeder Hinsicht überlegen.
Ja, so ist das.
Wo du es ja erwähnt hast, dass der Locutus den halt auch mit Nummer 1 anspricht. Das ist ja wirklich sehr, also da wird es ja wirklich persönlich auch irgendwie. Ja. Ne? Von wegen, das ist jetzt nicht nur irgendein Borg, sondern der weiß ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Und das,
Number one, vor allen Dingen immer Pause dazwischen.
So ein kleiner Gänsehautmoment, irgendwie so ein bisschen zumindest, ja.
Ja. Sternzeit 440014.
Ja.
Es sind also ungefähr ein paar Stunden vergangen, seit wir die Enterprise das letzte Mal gesehen haben.
Ja, dann. Das Borgschiff hat anscheinend seinen Kurs zur Erde wieder aufgenommen, weil sie können ja eh nichts gegen die ausrichten und die Enterprise muss sich erstmal um Reparaturen kümmern, weil sie natürlich schon wieder leicht angeschnitten worden sind.
Ja, und aus dem Borbkern dampft irgendwelches das Zeug raus und der Geordi muss irgendwie den Schraubenschlüssel und all sowas.
Der Admiral Hansen sagt dann der Besatzung, dass das schon was gebracht hat, dass sie die Borg aufgehalten haben, weil sie Zeit hatten, bei Wolf 359 halt 40 Raumschiffe zusammenzuziehen.
Da habe ich direkt mal die Frage, am Ende der Folge sehen wir den nicht mehr. Ist der tatsächlich gefressen worden zwischendurch?
Wir können davon ausgehen, dass er auf der USS Melbourne da hinübergegangen ist.
Ja.
Also wie viele andere auch. Anscheinend hat Admiral Hansen sogar die Klingonen um Schiffe gebeten und denkt sogar darüber nach, die Romulaner irgendwie zu kontaktieren. Also die Situation ist also sehr gefährlich. Mhm. Die gesamte Sternflotte neben Alliierten und Nicht-Alliierten gegen einen Borgwürfel. Das ist ja schon hart eigentlich.
Ja, kommt davon, wenn man sich mit Leuten anlegt, die technisch total überlegen sind.
Die Shelby warnt auch den Admiral, dass die Borg ja jetzt mit Picards Hilfe auf alles vorbereitet sind. Und alles, was die Sternflotte sich vornimmt, wahrscheinlich wissen sie eh schon.
Wahrscheinlich haben die nicht mal ihre Command-Codes mal wieder geändert. Das wäre ja irgendwie sinnvoll, wenn man das machen würde, aber
ja, wahrscheinlich nicht mal das. Man kennt ja die Sicherheitslage bei der Sternflotte. Ja, und dann fängt der Admiral an von wegen, ach bla bla, weißt du so. Ich kannte den Picard schon, als er noch den Marathon gelaufen ist, als junger Kadett und er könnte uns niemals betrügen, was eine völlige Fehleinschätzung der Situation ist. Ja, einfach. Warum sollte er nicht? Also, es ist so Quatsch.
Ja, er kann sich vor allen Dingen überhaupt gar nicht dagegen wehren. Er hat nicht so ganz verstanden, wie die Borg funktionieren.
Nee, das ist, der Admiral hat wirklich keine Ahnung von der Lage, aber was nicht wirklich vertrauensbildend ist an der Stelle.
Nee, das ist wohl wahr.
Nee, und er meinte halt, der Picard würde keinen Umständen den Borg irgendwie helfen und er wäre halt ein Opfer dieses Krieges. Der Admiral macht dann so nebenbei den Rikern jetzt auch noch zum Captain der Enterprise und wünscht ihnen dann noch viel Glück für die bevorstehende Schlacht. Also ist eigentlich alles sehr bleak, also alles sehr aussichtslos. Ja. Dann gibt es eine kleine Zwischenszene an Bord des Borgwürfels, wo man halt den Picard da liegen sieht und der bekommt dann halt noch so weitere seltsame Erweiterungen. Also er hält dann den Arm nach vorne und dann stecken sie dann irgendein Gerät drauf mit einer kompletten Küchenmaschine vorne dran. Genau. Also,
und dann wird er auch noch so grau-grün im Gesicht.
Ja, dann ziehen sie ihm irgendwie auch noch wirklich komplett die Farbe aus dem Körper und alles. Dann sieht man halt noch so eine einzelne Träne, die aus seinem Auge quillt, während er da irgendwie behandelt wird. Ist halt schon alles sehr, also sehr emotionaler Moment. Also zumindest für die Zuschauer natürlich krass, den Picard so hilflos da zu liegen zu sehen. Ne?
Okay. Ja, es überzeugt mich nicht so ganz. Ich meine, ja, es liegt da und heult vor sich hin, aber es ist irgendwie so.
Ja, ja, er kann ja irgendwie, ich meine, ist ja komplett paralysiert und ich weiß, es ist eigentlich voll der Horror, was mit dem da passiert, so, ne?
Ja, aber im Endeffekt bringt es der Handlung nicht viel. Es ist so eine Szene, wo ich sage, ja, die ist nur für Emotionen da, aber macht eigentlich nichts, ne?
Ja, aber wir haben bisher, also in der Staffel, also wir haben jetzt ja noch nicht gesehen, was mit ihm passiert ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute neu einsteigen an der Stelle oder so, was eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlich mussten sie sowas noch mit reinbringen, um nochmal auf die Gefahrenlage hinzuweisen. Ja, der Worf und der Captain Riker befinden sich im Turbolift auf dem Weg in den Maschinenraum, weil sie anscheinend einen Handphaser auch entwickelt haben. Also Wesley hat anscheinend daran gearbeitet, um die Phaser halt so anzupassen, ne, dass sie sich immer wieder neu einstellen.
Genau. Wenn es um Massenvernichtungswaffen geht, fragen wir den Wesley.
Genau. Fragen wir doch einfach mal das pubertierende Kind, was die Waffenentwicklung angeht.
Der hasst die Welt also.
Genau. Naja, beide sind sich auf jeden Fall einig, dass sie auch sich noch so gut anpassen können. Aber sie haben halt den Nachteil, dass sie die Borg halt den Picard haben und alles wissen. Mhm. Und
das klingt jetzt so, als wäre der Picard allwissend gewesen.
Ja, zumindest ja.
Ja, was die Sternflotte angeht, ja, aber ich dachte so mal.
Ja, ja, gut.
Weiß nicht.
Ja, und wie der Worf dann halt bemerkt, der einzige Vorteil ist halt, dass die Borg weder Ehre noch Mut haben und dass man anscheinend davon ausgehen kann, dass man dann doch mit bestimmten menschlichen Qualitäten dann vielleicht doch
oder klingonischen
diese Gefahr überkommen kann. Oder klingonischen, also.
Ja, generell. Vor allen Dingen sagt er das wieder so mit dieser Überzeugung, dieses beruhige dich, Worf, ist alles gut, es wird alles gut werden.
Ja, als wenn er nur gar nicht abwarten könnte, nach Stovogor zu kommen.
Genau.
Im Maschinenraum gibt es halt ein paar Probleme, sie kriegen irgendwie die Schilde nicht wieder ans Laufen und ja, es ist auf jeden Fall irgendwie alles im Argen und die Shelby gibt halt so ihren Bericht ab, dass wahrscheinlich dann die Enterprise so in 2-3 Stunden wieder lauffähig sein sollte. Der Riker lobt sie halt für den Einsatz auf dem Borgschiff und sie so, ja, aber ich habe ja den Picard nicht zurückgeholt.
Aber du hast uns die entscheidende Zeit gegeben.
Auf jeden Fall, also sie hat schon ihren Job gut erledigt, also er ist jetzt mal sind ein bisschen zugänglicher und raufen sich da an der Stelle auch so ein bisschen zusammen. Sie sagt, also die Shelby sagt ja auch selber, dass sie jetzt nicht unbedingt die erste Wahl ist für den Posten des ersten Offiziers, der jetzt offen ist, ne?
Ja.
Aber sie ist durchaus gewillt, auch das so, also diesen Posten vielleicht anzunehmen, ne?
Ja, ich meine, sie hat ja auch das entsprechende Vorwissen, also sie kommt da ja jetzt nicht völlig ohne Referenzen an, sagen wir es mal so.
Ja, genau, und der Riker sagt im Grunde zu ihr auch dasselbe, was der Picard zu ihm gesagt hat, von wegen, ja, sie ist ja im Grunde auch eine entsprechend ähnliche Nervensäge, wie er es damals war, am Anfang. Also, das wird schon irgendwie, würden die schon miteinander zusammenarbeiten können, ne?
Ich bezweifle allerdings, dass die solche Holodeck-Programme laufen lässt wie er.
Ja, hoffen wir mal nicht. Die hat wahrscheinlich Besseres zu tun. Ja, und in dem Moment, als sich im Grunde darauf geeinigt haben, das so zu machen, erhalten sie auch die Nachricht von der Sternflotten-Armada bei Wolf 359, dass sie da jetzt von den Borg angegriffen werden. Und dann begibt sich der Riker auch zurück zur Brücke, wo Admiral Hansen dann die Nachricht übermittelt, dass der Kampf überhaupt nicht gut verläuft. Also, es ist echt schlecht gerade.
Gerade geht es nicht gut, ne?
Ja, und sie versuchen irgendwie sich neu zu formieren, sagt er noch, und dann bricht aber auch schon der Kontakt ab.
Ja. Und alles Standbild, wie gesagt.
Ja, es ist ja auch krass, dass wir also in dieser Folge, die ja überdurchschnittlich viele Special Effects, auch visuelle Effekte hat, wir sehen ja nichts von dieser Schlacht, also nicht in dieser Folge. Ich glaube, das erste Mal sehen wir davon in der ersten Folge von Deep Space Nine am Anfang.
So,
ne?
Sieht's aus.
Aus der Sicht von Benjamin Sisko, wie er da abhauen muss. Was echt interessant ist. Also, ich meine, ist es ein Manko für die Folge, dass es nicht zu sehen ist, oder ist es irgendwie sogar ganz okay?
Also, es hat mich nicht gestört, sagen wir es mal so. Also ich finde das eigentlich, das erhöht die Spannung eventuell sogar noch so ein bisschen, dass man jetzt nicht weiß, was da gerade passiert.
Ja, kann man auf jeden Fall so sehen, ne? Ja. Die Enterprise hat dann irgendwann auch die Reparaturen abgeschlossen und nimmt dann auch Kurs auf Wolf 359 und das 50 Lichtjahre von der Erde entfernt, hatten wir letztes Mal festgestellt, ne?
Ja, irgendwie sowas, so, ja.
Genau. Während sie da unterwegs sind, befördert der Captain Riker dann an Anwesenheit der anderen Offiziere. Die
Shelby geht erstmal so rum, so nach dem Motto, du nicht. Na, da müssen wir ja wohl die Shelby nehmen.
Ja, ihr seid alle gut da, wo ihr hingehört. Ich mach dann mal die Shelby zum ersten Offizier, die dann auch eher so ein, ja, vielen Dank für die Blumengesicht macht irgendwie, als er sie dann nominiert. So, ja, so, ja, okay, haben wir ja so abgesprochen irgendwie auch, ne?
Ja, vor allen Dingen, er sagt ja auch irgendwie reluctantly,
so
richtig überzeugt sind wir da nicht von.
Ja, es ist jetzt nicht die große Party auf jeden Fall. Also, kein Sekt. Ja, dann bespricht die Crew halt im Anschluss daran die verschiedenen Möglichkeiten der Bekämpfung der Borg. Also sie haben verschiedene Optionen, Gravitonstrahlen, keine Ahnung. Das mit den Naniten, was noch eigentlich eine ganz gute Idee ist, die sie ja am Anfang der dritten Staffel eingeführt haben.
Und der Wesley so, nein, nicht meine Naniten.
Naja, also für irgendwann müssen sie ja gut sein. Sie haben aber wirklich jetzt keine große Auswahl und auch nicht die große Chance, sich irgendwie durchzusetzen. Riker versucht die dann alle noch so ein bisschen zu motivieren und sagt so, ja, die bevorstehende Schlacht wird wohl das Vertrauen Picards in uns rechtfertigen. Also
ich finde das so süß, wie er da steht und sagt, der Picard hätte jetzt sicher eine Rede vorbereitet oder irgendwie sowas. Und alle so, ah, was sind wir glücklich, dass wir das nicht über uns ergehen lassen müssen, diesen Shakespeare-Monolog.
Genau. Ja, mit irgendwelchen historischen Anmerkungen und so. Ne? Ja. Als General Custer.
Ganz genau. 1800 Feuerzeug.
Genau. Ja, es ist eine sehr kurz gehaltene und auch relativ armselige Rede vom Riker.
Ja, das hat er gerade so zusammengekloppt, ne? Irgendwie.
Ja, genau. Ist nicht der Typ dafür, offensichtlich. Nee. Dann begibt sich der Riker in den Bereitschaftsraum, der ja nun sein Bereitschaftsraum ist, und fragt sich erstmal so, what would Jesus do? Also was würde Jean-Luc tun?
Stelle ich mir jetzt gerade vor, wie der Picard in seinem Stuhl sitzt mit dem Heiligenschein vom Kopf.
Geht auch so ein bisschen so Star Wars mäßig. Ne?
Und vor allem immer so gekreuzigt da sitzen.
Oh Gott.
Meine Hände bluten schon wieder. Nein, das ist eine andere Geschichte.
Weirde Vorstellung.
Ist deine Schuld, du hast das gesagt.
Naja, als Antwort bekommt er auf jeden Fall einen Besuch von Geinen, die sich erstmal bereit macht. Die setzt sich erstmal in den Captain's Chair.
Genau.
Und die sagt dem Riker.
Wenn keiner Space Jesus ist, dann Geinen.
Auf jeden Fall. Sie sagt ihm dann erstmal, ja, also die Frage, was würde Jean-Luc tun, ist vielleicht jetzt nicht die beste Haltung, weil wichtig ist eigentlich, dass er jetzt mal loslässt, weil sie selber hat das auch getan und sie hat eine viel engere Bindung zu Jean-Luc Picard als Rikers jemals haben könnte. Also mehr als Familie
auch gut
und sonst was. Wobei ich das schon, also man weiß zu diesem Zeitpunkt eigentlich immer noch nicht, warum da so eine starke Bindung zwischen den beiden ist. Ne? Also,
ja, vor allen Dingen, als sie dann auch ihn fragt, so, hat er dich jemals erzählt, weshalb wir, und er so, nö, dann ist gut.
Ist auch besser so.
Das ist auch besser so. Ja, genau. Ich meine, sie hat ja wie gesagt auch gut reden, weil sie weiß ja, dass nichts passieren kann, weil sie hat ihn in der Vergangenheit ja schon mal getroffen, als er aus der Zukunft kam.
Das ist richtig. Also sie, ja, genau. Und das ist ja, also, aber das wissen ja nicht mal die Drehbuchschreiber in diesem Moment. So weit sind wir noch.
Wirklich, ne?
Also es ist schon alles sehr mysteriös. Ja, und sie bestärkt das halt auch nochmal. Die Borg wissen jetzt halt alles, was Picard weiß. Und bringt nichts, jetzt so zu denken wie der Picard. Also der
Riker, mal anders denken.
Genau, der Riker muss sich halt wirklich davon emanzipieren und sagt ihm halt, es kann auch nur einen Captain geben, der in diesem Stuhl sitzen kann und entsprechend.
Genau. Ich.
Genau. Nein, da ist sie schon wieder
aufgestanden. Sprich mit dem Hut.
Genau. Da ist sie schon wieder aufgestanden zu dem Moment tatsächlich.
Überhaupt, diesmal hat sie was Lilases Gehäkeltes an.
Aber immer noch sehr kleiner, nicht feierlicher Hut. Es ist noch eine sehr ernste Situation tatsächlich.
Genau.
Ja, aber insgesamt redet sie dem Riker so ein bisschen ins Gewissen und übernimmt an der Stelle auch so ein bisschen so diese Funktion wie in so einer griechischen Tragödie, der Chor irgendwie, ne?
Ja.
So, also so ein bisschen.
Sie erklären so ein bisschen was.
Ja, genau. Und es ist so, ja, jetzt ist der Riker erstmal so ein bisschen eingenordet auf jeden Fall für die kommende Situation.
Ja.
Sie erreichen dann ja halt auch Wolf 359 und Riker steuert das Schiff dann zu den Koordinaten. Data kann halt mehrere Schiffe ausfindig machen, aber es gibt weder Subraumkommunikation oder irgendwelche Energiewerte.
Alles und im Eimer.
Sie finden auch keine Lebenszeichen.
Bezüglich der Lebenszeichen fragen wir uns aber, wenn wir das demnächst einmal irgendwann aus der Sicht des Herrn Sisko sehen, wie er da bei Wolf 35 Schlag mich tot, einen auf die Mütze kriegt und gezwungen ist, seine Frau zurückzulassen und das Schiff zu verlassen und mit den anderen alle zu fliehen. Auf dem Fluchtshuttle-Gedöns und was auch immer.
Ja, mit so Escape-Pods eigentlich. Ja, die müssen ja eigentlich noch in der Nähe sein. Die werden ja nicht mit Warp fliegen oder so.
Genau, haben die Borg die mitgenommen oder was? Keine Ahnung.
Du müsstest ja eigentlich so eine ganze Wolke von irgendwie solchen Escape-Pods irgendwo sein.
Und, keine Lebenszeichen.
Ja.
Haben die sich hinter dem Stern versteckt oder was? Keine Ahnung.
Oder sind noch irgendwelche Schiffe übrig geblieben, die mitgenommen haben? Oder wie soll man sich das vorstellen? Also, ja, es ist schon sehr.
Ja, aber die waren nur wie viele Stunden hinterher? Also, da wird doch noch irgendwelche Rettungsaktionen, werden da doch noch abgehen, oder?
Würde man doch annehmen, weil, ja, oder sie haben keine Zeit dafür, weil das Borg-Raumschiff weiter in Richtung Erde fliegt oder sowas. Ja. Ne? Ja, und sie kommen auf jeden Fall da an und es ist ja ein kompletter Friedhof.
Ja.
Also, da fliegen noch die Reste der Sternflotte.
Die so und so und die Melbourne. Na, sind wir froh, dass wir den Job nicht genommen haben?
Ja, es ist auf jeden Fall in dem Moment so, da guckt der Riker auch so, oh, ja gut, dass ich hier bin und nicht da, ne? Aber das ist auf jeden Fall wirklich devastating, also da ist wirklich alles durch.
Und im Close-Up. Im Close-Up vom Riker, ist dir aufgefallen, wie viel Eyeshadow der heute da, Dingens, Eyeliner der hat?
Auch der so ein J.D. Vance-Style da irgendwie in der Folge, was ist da
hatte
los?
Hatte er das in der letzten Folge auch schon? Ist mir das nicht aufgefallen?
Ich habe nicht genau gewusst, was anders ist, aber ich weiß, also bei ihm hatte ich eher das Gefühl, dass er ein bisschen zugelegt hatte in der Pause, aber das mit dem Jahr.
Also kaum, dass die Schauspieler mal ein regelmäßiges Einkommen haben, essen die mal anständig und dann werden die auch ein bisschen dicker.
Ja, und kaufen sich ja teure Mascara anscheinend. Aber ist mir so, haben die das gemacht bei dem?
Ich weiß das nicht. Also in der Szene ist mir das auch gefallen und ein bisschen später kommt nochmal so ein Close-Up und da sieht man es ganz deutlich, dass sie ihm unten unter die Augen irgendwas drunter gemalt haben.
Ja, es ist. Ja, okay. Ich war mir nicht sicher. Also ich habe irgendwie gedacht, irgendwas ist anders. Stimmt. Ja, sie setzen dann einen Abfangkurs auf das Borg-Schiff und Riker kommt noch mit dem Plan um die Ecke, den Shelby ja in der letzten Folge schon hatte, das Schiff halt in zwei Teile aufzuteilen, also Untertassensektion und Antriebssektion, wo die Shelby meinte, ja, es bringt ja jetzt auch nichts mehr, dieses Manöver hätten die Borg ja so auch vorhergesehen. Ja.
Ich habe da eine Frage.
Ja.
Hast du dir zufällig gemerkt, wen sie mitnimmt? Weil der Riker sagt, bereite das mal vor und dann sagt sie, ja, so und so und so und so, komm mit auf die Battle Bridge.
Ja, sie nimmt den Wesley mit und dann einen Kartano und einen Gleason.
So, und wer ist nachher auf der Battle Bridge und wer ist auf der Untertassensektion? Also irgendwie passt das nicht zusammen. Geht sie da nur hin, um irgendwie die Heizung wieder anzustellen und den Staub wegzuwischen, nachdem wir das 30 Staffeln lang nicht gesehen haben?
Die gehen auf jeden Fall auf die Kampfbrücke, zusammen eigentlich mit dem Riker. Aber sie Shelby befehligt sie dahin.
Das ist irgendwie ganz komisch.
Das also, stimmt.
In dem Moment ist mir das nicht so aufgefallen, aber in der Szene, wo sie dann alle auf der Brücke rumsitzen, sitzt die Shelby nämlich auf der Untertasse und der Riker ist bei den anderen.
So war es ja dann anscheinend auch gewollt, aber sie hat die da irgendwie beordert, dass sie auf die Kampfbrücke sollen, wo der Wesley auch sofort aufspringt. Ich meine, er hat ja nicht einen Hüpfer über seine Konsole da macht. So.
Also ach, ich darf auf die Kampfbrücke.
Ja, genau.
Und, ich wollte schon immer mal andere Knöpfchen drücken.
In einem kleineren, dunkleren, brückenartigen Raum. Ja, das ist ja wirklich eher so die zweite Wahlbrücke sozusagen.
Ja.
Bevor sie dann halt ja sich aufteilen, gibt der Riker, Worf und Data noch eine besondere Mission.
Von der wir nichts erfahren?
Erstmal nicht. Ja, schlussendlich verlässt dann das Borgschiff auch die Warp-Geschwindigkeit, als die Enterprise sich nähert. Der Riker ist dann auf der Kampfbrücke mit Wesley am Ruder, diesem Gleason am Operationsbereich und Kartano, Leute, von denen wir eigentlich nie wieder hören, ne? Ist da auch noch irgendwie am taktischen Bereich. Und ich finde, die Kampfbrücke sieht ganz komisch aus, weil hinterm Riker sieht einfach so aus, hätten sie einfach die Paneele, die sonst vorne sind in der Enterprise, oben an die Wand geklatscht und einfach so links und rechts noch so zwei, drei Bildschirme hingestellt, wo irgendwelche Okuda-Gramme ablaufen.
Ich habe auch den Eindruck, es sieht anders aus als bei Mission Farpoint. Ich müsste das mal direkt nebeneinander vergleichen, aber irgendwie
ist das nicht das Gleiche
tatsächlich.
Das ist irgendwie nicht, das stimmt.
Wir haben es auch mit einer anderen Brennweite gefilmt, habe ich den Eindruck.
Ja, und es ist auch wesentlich dunkler nochmal. Also.
Ja, es sieht so anders aus. Irgendwie. Also nicht so, also bei Farpoint habe ich den Eindruck gehabt, dass das so gedrungen ist, dieser Raum.
Ja.
Und das hier so etwas weiter aussieht, als ob sie tatsächlich, wie du sagst, links und rechts vielleicht was angebaut hätten, was sie jetzt tatsächlich zeigen können, was sie vorher gar nicht hatten.
Grundsätzlich war es ja mal ein Set, was eine wiederverwendete Brücke von irgendeiner anderen Enterprise war oder einem anderen Schiff auf jeden Fall, was sie ja vorher mal verwendet hatten. Naja, auf jeden Fall auf der Kampfbrücke verwickeln sie dann den Locutus sozusagen in ein Ablenkungsgespräch. Der sieht halt die Enterprise übrigens irgendwie auf einem ganz komischen 3D-Bildschirm, der sich so dreht. Ja, das sieht aus wie so ein Jumbotron oder sowas.
Ja, also. Hängt da in der Luft rum.
Genau.
Warum überhaupt? Die haben doch einen. Also die Borg als solche, die sind alle miteinander verkabelt.
Ja.
Also nicht so wie der Data, der immer die Wikipedia querlesen muss.
Nee.
Wissen eigentlich alle Borg doch alles, oder?
Ja, und wahrscheinlich sind sie auch mit den Sensoren ihres Schiffes verbunden.
Verbrauchen die so einen komischen Bildschirm.
Das ist total das ist aus einer mit so drei oder vier Seiten, die sich immer so dreht. Also das ist wirklich so ein Teil im Stadion oben an der Decke irgendwie.
Fehlt noch, dass da einer beim Coldplay-Konzert sich beim Küssen
erwischen genau, lässt. So eine Kisscam wäre natürlich auch noch geil. Oh, schau mal, zwei Borg.
Genau.
Oh nein, ey.
Na? Machen wir kleine Borgs?
Ach so, okay, na gut, okay.
Da kommen die her. Ja, die bringt der Klapperstorch und dann werden die assimiliert.
Der Klapperstorch besonders. Der Riker deutet ja so an, dass sie irgendwie bereit wären für Verhandlungen und sowas, wo Locutus natürlich sagt, ja, da gibt es nichts zu verhandeln.
Verhandeln,
und,
schon klar.
Genau, und er erkennt das eher auch direkt als Täuschung und der Riker appelliert aber dann irgendwie an die bessere Hälfte in Picard, von wegen, dass...
Du kannst mir vertrauen.
Genau, weil Riker meint halt so, ja, der Captain Picard hätte Riker immer vertraut und er sollte auch jetzt vertrauen, was wirklich, da kommen sie irgendwie nicht weiter. Locutus verlangt halt, dass sie einfach alle Waffen entschärfen und sie zum Sektor 001 zur Erde halt eskortieren.
Ja, da habe ich die nächste Frage. Es ist irgendwie nicht die ganze Zeit nicht so offensichtlich, wo die sich jetzt eigentlich gerade alle befinden.
Ja, in dem Moment noch nicht, ne? Da sind sie noch irgendwie.
Zuerst sind sie, wird erzählt, sie sind jetzt auf dem Weg zu dem Sektor 001.
Sind gerade zwischen Wolf 359 und der Erde, irgendwo
auf. Mitten im Nirgendwo.
Ja, genau.
Machen die da jetzt Sightseeing oder was? Und bis dann rausstellt sich, ach, die Enterprise kommt von hinten angeflogen. Deshalb sind die ja so.
Ja, ja, genau. Das war ja irgendwie der einzige Grund, warum sie angehalten haben. Wo man sich auch denkt, warum? Weil die haben doch schon festgestellt, dass die Enterprise keine Gefahr ist. Also lassen wir einfach links liegen.
Jetzt nicht so gut gemacht, fand ich.
Ja, das stimmt. Während sich aber halt dieses sinnlose Gespräch mit dem Locutus da gegeben haben, konnte der Gleason auf jeden Fall die Quelle der Übertragung auf dem Borgwürfel lokalisieren.
Was ich auch komisch finde. Haben die nicht irgendwie... Die werden doch nicht direkt von der Stelle da senden, wo der Locutus rumsteht, sondern die haben doch irgendwo so einen Subraum.
Würde man annehmen.
Ich nicht, Sender.
Ne?
Ich meine, wenn ich Fernsehen gucke, dann kann ich zwar sagen, ich muss meine Antenne nach links ausrichten, aber das wird ja trotzdem beim WDR in Köln aufgezeichnet.
Ja, ich weiß nicht, was die beim Drehbuch sich gedacht haben in diesem Fall. Das ist wirklich also ganz, ganz komisch.
Hat geraucht gehabt.
Ja, auf jeden Fall haben sie jetzt anscheinend den Locutus Picard lokalisiert und Data und Worf gehen dann halt mit Notfalltransportarmbändern los zum Transporterraum und währenddessen nimmt Locutus halt das Gespräch wieder auf mit dem Riker und warnt davor, dass es alles erfolglos ist und dass sie zerstört werden, wenn sie eingreifen und Riker fordert dann von Locutus trotzig.
Ja, dann. Mach mal.
Ja, das sollen sie mal machen. Also schauen wir mal, wie weit sie kommen.
Give me your best.
Sagt dann diesem Katano, dass die Kommunikation beenden sollen. Da er weiß, dass die Borg über Picard Zugriff auf die Subraumkommunikation auf die Enterprise haben, setzt er dann seinen Scrambler-Code, also den Zahaka-Code, wie es im Deutschen heißt, Riker 1 ein und befiehlt dann der Enterprise, sich abzutrennen.
Beim ersten Mal finde ich es ja noch süß, von wegen Scrambler-Code 1. Dann
ich muss mal an Rührei denken, wenn ich an Scrambler denke. Aber gut.
Dann wollen sie das Ausweichmanöver Riker Alpha machen, das fand ich dann auch noch witzig, aber irgendwann, ja, wir haben das jetzt verstanden.
Heißt der, der Locutus, was sie machen?
Genau. Der Locutus weiß alles, was der Picard wusste, schon klar.
Aber wir nicht, was der Riker weiß.
Genau.
Ja, nach der Trennung öffnen dann beide Schiffe das Feuer auf den Würfel, also eine Kombination aus Phaser- und Photonentorpedos. Die Borg feuern dann ihren Traktorstrahl auf die Antriebssektion ab, was, glaube ich, auch dieselben Aufnahmen sind wie aus der letzten Folge.
Natürlich. Ja, auch das Phaser-Rumgeballere haben sie recycelt. Das sieht nämlich daran, dass wenn die Enterprise nämlich den Phaser abfeuert, dann hat es diese Lichteffekte, so mal grün, mal rot, mal blau.
Jetzt habe ich auch diesmal drauf geachtet, tatsächlich, ja.
Aber wenn es beim Borgschiff ankommt, haben sie die falsche Sequenz dazu geschnitten. Da ist es der ganz normale Phaserstrahl und
so genau habe ich dann doch wieder nicht drauf geachtet.
Siehst du.
Genau. Ja, Wesley berichtet auf jeden Fall, dass die Borg das Untertassenmodul völlig ignorieren.
Wie er das berichtet, ist so, ach, die schießen da überhaupt gar nicht drauf.
Der Riker meint dann auch so, ja, ist genauso, wie er sich das gewünscht hat, ne, im Grunde.
Ja, ich fand das so süß, wenn er sagt von wegen, hey, ignoring the saucer. Ja, die Borg glauben halt nicht an UFOs.
Ja, wahrscheinlich. Ja, und sie wissen halt, dass halt die Antriebssektion die besser bewaffnete Teil des Schiffes ist und sich wahrscheinlich eher mit dem auseinandersetzen müssen. Und deswegen konzentrieren die halt auch ihren Angriff da drauf. Und um die auch noch weiter abzulenken, befiehlt Riker Shelby dann an Bord der Untertastsektion eine Antimateriestreuung abzufeuern.
Das sieht dann die nächste Frage.
Das sieht dann irgendwie so aus wie so Feuerwerkskörper, die vor dem Borgwürfel explodieren.
die haben mit Wunderkerzen nach denen geschmissen.
Ja, so sieht aus, das stimmt, ja.
Ich habe da echt diese ganze Szene finde ich irgendwie total komisch. Weil, also erstmal, wo haben die denn die Antimaterie her? Normalerweise ist die Antimaterie im Warp-Antrieb und der Warp-Antrieb ist in der Antriebssektion. Also warum werfen die jetzt...
Stimmt.
Gut, die haben sich vorher vielleicht umgeleitet. Was weiß ich. Keine Ahnung, was die damit gemacht haben.
Die Antimaterie wird ja normalerweise in irgendwelchen kugelförmigen Behältern gelagert. Ja. Moment.
Oh Gott, jetzt kommt wieder das Handbuch raus.
Moment, irgendwas, wo war denn das mit der Antimaterie?
Die Untertassensektion verfügt über 2 dedizierte Antimaterie-Pods auf Deck 10. Diese Einheiten dienen ausschließlich der Versorgung der Impulsantriebe der Untertasse. Zwischen Untertassensektion und Antriebssektion existiert keine Antimaterieüberleitung. Ein Crossfeed ist nicht vorgesehen. Der Hauptvorrat an Antimaterie befindet sich im Sekundärrumpf. 30 Pods in unmittelbarer Umgebung des Warpkerns auf Deck 41 und 42. Im Trennungsfall bleibt die Untertassensektion durch ihren begrenzten Antimaterievorrat manövrierfähig. Alle Warp-Antriebsfunktionen verbleiben in der Antriebssektion. Sicherheitsprotokoll: Bei Störungen des magnetischen Einschlusses werden betroffene Pods automatisch isoliert und bei Bedarf abgeworfen.
Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass die sehr schnell ausgeworfen werden können. Und es gibt auf jeden Fall auf der Untertassensektion durchaus auch einige Antimaterie-Vorräte, die jetzt aber nicht so groß sind wie in der Antriebssektion offensichtlich. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Jo.
Und die schmeißen sie anscheinend aus und das sieht dann aus wie kleine Wunderkerzen, wo ich mir nicht glaube, dass das so aussehen würde.
Ja, ich weiß auch nicht, womit soll das denn reagieren, wenn die Antimaterie da rauswerfen?
Ja, mit der umgebenden Kapsel. Also das ist ja die Annihilationseffekt wahrscheinlich. Also,
ja, aber was bringt das denn? Soll die Antimaterie nicht eigentlich eher mit dem Borgwürfel interagieren?
Nee, soll sie ja nicht, weil das ist ja nur ein Ablenkungsmanöver in dem Fall. Die machen ja hier nur so ein großes Feuerwerk. Damit
teures Feuerwerk vor allen Dingen. Und diese ganze Antimaterie, die muss doch nachher wieder, da muss einer auf dem Fahrrad sitzen und 3 Jahre verstrampeln für die Antimaterie.
Genau. Ja, es ist grüne Antimaterie auf jeden Fall.
Genau, grüne Antimaterie. Grüne Antimaterie-Elche. Ist das ja auch, wo die herkam?
Ja, genau. Wo wir wieder bei unserer selbstgeschriebenen Folge sind. Oh Gott, irgendwann müssen wir die veröffentlichen.
Sorry.
Dieses Ablenkungsmanöver ist auf jeden Fall irgendwie erfolgreich, weil an Bord des Borgschiffs reagiert der Locutus halt verwirrt, weil was soll dieses ganze Feuerwerk da draußen, ne? Und es ist halt ein unerwartetes Manöver der Enterprise, womit er nicht gerechnet hat.
Da war mein zweites Problem, was ich mit dieser Szene habe, also eines von vielen zweiten Problemen, die ich mit dieser Serie sehe.
Eines der vielen zweiten Probleme.
Ja, ja. Du siehst, wie der Locutus in diesem komischen Bildschirm, was auch immer da reinguckt und dann wendet die, ja, genau, dann wendet die Kamera so in Zeitlupen-Schneckentempo dann zur Untertassensektion hin und ich denke mir so, geht das nicht effektiver? Habt ihr nicht 2 Kameras an diesem Scheißwürfel angebracht?
Nee, nur eine.
Ey, Leute.
Die brauchen ja keine
Einmal
Kamera.
Einmal mit Profis.
Ja, ja, auf jeden Fall. Meine Güte, jetzt hat es sich mal laut aufgeregt.
Ja, ist
ja.
Ja, sieht hübsch aus. Ja, okay, deshalb stand es im Drehbuch. Aber Sinn macht das nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Es bringt auf jeden Fall so viel, dass die Borg abgelenkt sind und Locutus. Und dann sieht man halt, wie Data und Worf mit einem Shuttle aus der Untertassensektion rausfliegen. Ja. Und im Hintergrund zieht dann die Antriebssektion so schön am Fenster vorbei, was ich sehr schön gemacht finde im Übrigen. Aber,
ja, schon.
Ja,
aber.
Die zweite Frage.
Das dritte zweite Problem. Ja. Warum fliegen die jetzt eigentlich von der Untertassensektion aus? Weil die macht doch gerade da die geile Lightshow. Das heißt, die haben die volle Aufmerksamkeit der Borg. Wäre es dann nicht sinnvoll, das Shuttle von der...
Ja, es ist ein großes Durcheinander. Auf jeden Fall fliegen, es ist eine schöne Szene, wie sie da vorbeifliegen und Richtung Borgwürfel.
Und super geheimen Plan ausführen.
Ja, also, dass sie auch nicht gesehen werden, weil sie ja so abgelenkt sind. Als wenn das irgendwie so wie so ein ADHS-Frettchen wäre, so diese Borg, die da einfach nur mit so...
Oh, oder wie bunte Lichter.
Wie der T-Rex in Jurassic Park, den man einfach mit so einem Leuchtfeuer ablenken kann.
Ja, genau. Nur Dinge, die sich bewegen, sehe ich. Oder was?
Ja, genau.
Aber hast du diese wunderschönen, kleinen, kommunikatorartigen Sternenflotten-Symbole in diesen Notfalltransporterbändern
gesehen. So genau habe ich gar nicht drauf geachtet, tatsächlich,
Mir nämlich auch zum ersten Mal aufgefallen, scheiß HD-Fernsehen, sage ich immer, weil auf der alten verwaschenen VHS-Kassette könnte ich das nicht sehen.
Tja, sieh mal. Ja, ja, also man hat sich schon Mühe gegeben, selbst wenn man es nicht sehen kann, manchmal zumindest. Ja, sie schaffen es auf jeden Fall dann mit dem Shuttle bis zum Borgwürfel zu fliegen.
Damit das nicht so auffällt, dass die da jetzt angeflogen kommen, sagt der Riker, mach mal deinen Motor aus, damit die dich nicht hören.
Ja, dann schweben sie sozusagen auf den letzten Metern zum Borgwürfel durch dieses elektromagnetische Feld auch durch. Und dann haben Data und Worf halt die Möglichkeit, sich rüber zu beamen, ne?
Mhm. Und haben schon wieder ihre Phaser nicht gezogen. Die haben in der letzten Folge auch nichts gelernt, ne?
Nö. Ja gut, aber ich meine, so langsam wie die Borg sind, hast du ja noch genug Zeit, die Phaser zu ziehen.
Bis die Kamera gedreht haben.
Ja, und auch überhaupt, bis die mal auf einen zukommen, da hast du ja irgendwie noch Zeit, ein ganzes Flak zusammenzubauen eigentlich. Aber ist doch so. Ja, es ist dann erstaunlich schnell geht eigentlich alles. Data und Worf können irgendwie 5 Borg abschießen mit ihren adaptiven Phasern und finden dann den Locutus auch direkt und Worf kann ihn irgendwie festhalten und wird auch nicht von dem Küchenstabgerät an der Hand von Locutus.
Ich habe hier diesen Mixer.
Den hätten sie Moodynex of Borg nennen sollen.
Ja, Moodynex of Borg.
Ja, unter anderem. Der hatte alles Mögliche da vorne dran. Und
kann auch warmes Wasser machen.
Ja, ganz komisch auf jeden Fall. Ja, aber irgendwie kann der Worf den halt festhalten und Data kommt dann hinzu und kann ihn auch außer Gefecht setzen mit normalen Hypospray, ne, anscheinend.
Von der Beverly geliehen. Die laufen da so rum. Oh, da ist er ja, der Borg Locutus Picard.
Ja.
Und den nehmen wir jetzt mit nach Hause, so als Andenken.
Ich sag ja, es geht unglaublich schnell irgendwie in dieser ganzen Szene. Also es ist gar kein großes Problem. Und da legen sie mir noch diese Transporterarmbänder an und können dann zurück aufs Shuttle. Ja, und verlassen halt das elektromagnetische Feld, was diesen Borgwürfel umgibt.
Und ist dir aufgefallen, wenn der Worf mit dem Phaser auf irgendwas zielt, dann sieht es ja immer so aus, als wäre er kurz davor, sich aufs Klo zu setzen.
Der geht immer
in
die Hocke.
Geht immer so halb in die Hocke.
Das stimmt.
Ich muss mal ganz dringend.
Ja, stimmt, tatsächlich. Nee, sind auf jeden Fall aus dem Feld raus und der Riker befiehlt den Chief O'Brien dann halt hier zurückzubeamen.
Ja, haben
den
Borg geborgnappt, wollte ich nochmal anbringen.
Genau, das richtig. Das stimmt.
Was ich interessant finde, ist, dass diese komischen Chips, die sie da entwickelt haben, ja wohl offensichtlich helfen bei den Handphasern, dass sie haben ja tatsächlich jeden Borg, auf den sie geschossen haben, auch erwischt.
Ja, ja.
Also ist umgefallen und war tot.
Wahrscheinlich waren da auch nur 5, der 6, der hätte wahrscheinlich nie da nicht funktioniert oder so.
Vielleicht lag es daran, ja.
Dann sind Data und Worf zurück und eigentlich hat es alles so geklappt, wie es sein sollte. Das kann man dann auch im Gesichtsausdruck von Riker ablesen.
Der grinst, als hätte er irgendeinen schweinischen Porno im Holodeck gefunden.
Ja, so ist alles. Ja, so eher so ein bisschen so, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ne?
Genau, das ist übrigens die zweite Szene, wo ich meinte von wegen Eyeliner.
Kann
da
gut
kann
sein.
Ganz gut sehen.
Shelby meldet, dass die Impulsantriebe der Untertassensektion beschädigt sind. Ist ja kein Wunder, wenn die ganze Antimaterie auswerfen.
Ja,
irgendwie.
Ja, was woanders kannst du eigentlich noch nicht dran liegen, weil die Borg haben ja gar nicht auf die geschossen, oder?
Eben, genau. Also, wenn, haben sich selber beschädigt durch diese ganze Aktion.
Das ist wie mit dem Deflektor. Den haben sie ja auch kaputt gemacht, als sie damit irgendwie versucht haben, die Borg anzuhalten.
Ja, dieser Gleason bemerkt halt, dass das Borgschiff jetzt wieder an Leistung gewinnt und die Borg nehmen halt einfach ihre Fahrt wieder auf und sind wieder auf dem Kurs zur Erde. Und lustigerweise befiehlt dann der Riker, glaube ich, die Untertassensektion auch wieder die Eintriebssektion anzudocken, was er diesmal nicht selber macht, wie in der ersten Folge, sondern
das ist auch alt.
Das scheint aber auch irgendwie automatisch zu funktionieren, wie wir es damals schon vermutet haben, auf jeden Fall. Ja, und während sie dann wahrscheinlich dem Borgwürfel dann auch folgen, ist die Dr. Crusher dabei, den Locutus auf der Krankenstation zu untersuchen. Und irgendwie denke ich mir die ganze Zeit so, oh Beverly, guck besser mal nicht so in diesen Laserpointer rein. Die hat ja schon das Licht davon in den Haaren. Sollte dir nicht so nahe kommen irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, die guten alten Laserpointer aus den 80ern, die waren bestimmt nicht sicher für die Augen.
Ja, so generell. Ich bin ja bis heute immer sehr filmschig, wenn ich irgendwelche Laser sehe, egal in welcher Art und Weise. Sie wiederbelebt ihn dann auch mit einem Hypospray, wie so oft, ne?
Ja, funktioniert ja sonst auch immer.
Der Locutus tadelt dann den Riker, der auch dazu gekommen ist, weil er das ganze Schiff aufs Spiel gesetzt hat und nur um eine Person zu retten. Ich meine, es könnte mir theoretisch eigentlich auch egal sein, ne? Aber meint aber halt auch eine Strategie, die Picard niemals gut geheißen hätte und die auch überhaupt keinen Einfluss auf das Ergebnis von dieser ganzen Borg-Operation hätte.
Also das mit diesen Hyposprays, was sie dem da verpassen, dass er entweder ohnmächtig wird oder wieder wach wird.
Ja, ist auch super, ne?
Man sollte meinen, dass also die Borg mit ihren komischen technologischen Möglichkeiten doch irgendwie in der Lage sind, dass das nicht funktioniert. Ich meine,
genauso.
Die wissen doch, ich meine, die haben doch bestimmt irgendeinen Föderationsarzt bei Wolf 3 Schlag mich tot assimiliert. Er sagt denen direkt, Hyposprays funktionieren so und so.
Ja, keine Ahnung, was das Problem ist. Also, warum das so einfach alles geht, ne, tatsächlich.
Ja, also, das ist so mein erstes Problem. Und was ich, also, diese Szene, wie die so an sich aufgebaut ist. Und der Borg-Locutus liegt da auf diesem Bett mit dem Kopfkissen, dem blauen komischen Plastikding.
Ja.
Und dann wahrscheinlich, damit er mit seinem Latexzeug nicht irgendwo kleben bleibt. Und die Beverly legt ihm so die Hand an den Kopf. So, oh, mein kleiner Picard,
sie ist da immer
geht's
noch.
Dir nicht gut? Und
geht's dir nicht gut? Ja.
Genau. Can you hear me?
Schläuche dann, im Gesicht, irgendwelche Implantate, geht's dir nicht gut?
Dann wird er wach und sieht, im ersten Moment habe ich so den Eindruck, so scheiße, wie besoffen war ich letzte Nacht?
Ja, genau. Was mache ich auf der Enterprise?
Genau. Was mache ich bei der Beverly im Bett vor allen Dingen?
Es hat so ein bisschen, ist so, als hätte er einen klaren Moment in dem Moment. Ja.
Dann setzt er sich auf und dieses Gummilatex-Dingsbums, was er da anmacht, so knarz, knack, knack, knarz, knarz. Es ist irgendwie so ein bisschen surreal, diese ganze Szene. Ich finde, das ist so
es ist also für den Patrick Stewart bestimmt eine seltsame Szene, generell seltsame Kostüme auch gewesen.
Ich habe da das Problem, dass durch diese ganzen Dinge, die da abgehen, irgendwie so
du kannst das nicht ganz ernst nehmen anscheinend.
Nee, ich kann das, mein Disbelief ist im Arsch sozusagen.
Oje, oje. Naja, auf jeden Fall ist ja auch der Worf anscheinend dabei und als der Picard seinen kybernetischen Arm, also seinen Mulinex-Arm da hebt.
Da kommt das nächste Problem.
Da reagiert der Worf ja halt mit seinem Phaser, wo der Logutus dann versichert, dass er nichts Böses will und das auch zweimal wiederholt. Also so, als wenn da irgendwie so der Picard durchkäme irgendwie, ne?
Ja, aber trotzdem, die haben da diesen Borg aufs Schiff gebeamt. Sollte man den nicht vielleicht irgendwie mit einem Kraftfeld sichern oder zumindest anschnallen oder irgendwie dafür sorgen, dass der jetzt nicht durch das Schiff läuft und Leute assimiliert?
Ja, und eigentlich ist er auch noch mit dem Borg-Kollektiv verbunden, oder
ja.
nicht? Also das kann
ja
nicht sein, dass
das da sagen sie ja nachher. Gut, das wissen sie jetzt vielleicht in dem Moment noch nicht. Die haben noch immer noch nicht kapiert, wie das mit dem Borg funktioniert.
Aber ja, sollte man echt von ausgehen. Und dass sehr wenig Sicherheit.
Ja, diese ganze Szene. Diese ganze Szene in dieser Krankenstation ist irgendwie...
Ja, und das Lustige ist ja hinterher so, wo er dann so meint, naja, jetzt bin ich halt hier, dann bleibe ich halt hier. Ne? So
ja, genau.
Sagt er dann auch noch so.
Oh, da kann ich hier ja The Mouth of Sauron sein und verkünden, was wir euch alle jetzt hier links und rechts und geradeaus assimilieren und...
Ja, also es ist dann so, ja, dann werde ich halt auf der Enterprise residieren, bis wir auf der Erde ankommen. Ne?
Genau.
So, und dann,
ist eh das schönere Schiff, dieser komische
ja, genau.
Kurs ist so.
Da zieht es immer so.
Genau. Da gibt es keine Stühle.
Ja, genau.
Immer nur rumstehen.
Ja. Und das ist auch ein geiler Satz. Data entdeckt mittels multimodaler Reflexionssortierung, dass eine Reihe von Subraumsignalen die Grundlage des Borg-Kollektivs bilden, die zwischen Locutus und dem Borgschiff ausgestrahlt werden.
Ich habe hier nur ein multimodales Techno-Bubble hingeschrieben. Das konnte ich nicht alles aufschreiben.
Ja, es ist auf jeden Fall, ja, Data hat auf jeden Fall herausgefunden, wie die Borg kommunizieren. Ne? Und Beverly vermutet halt auch, dass die Borg den Locutus, also den Picard, dadurch kontrollieren. Data geht aber auch davon aus, dass das nicht nur eine Kontrollfunktion hat, sondern dass es einfach diese Kommunikations-, also
it's a two-way street,
ja, genau. Man kann halt darüber halt auch kommunizieren und auch auf das Borg-Kollektiv sozusagen zugreifen. Also es ist im Grunde die Grundlage für die Borg-Kommunikation.
Und da kommt ihm eine Idee. Er möchte jetzt sein USB-Kabel bei ihm einstecken.
Ja, genau, weil Riker sagt eigentlich noch, ihm wäre es lieber, es als zu blockieren. Doch Data sagt dann so, dass sie ja damals vor einem Jahr, als sie zum ersten Mal auf die Borg getroffen sind, dass wenn man Schlüsselkomponenten entfernt, dass die Borg dann dadurch zerstört werden, wenn man die abtrennt von ihrem Kollektiv. Ne? Und dass das halt für Picard auch tödlich sein könnte. Und Riker möchte auf jeden Fall jetzt auch an den Wissensstand von Picard ran, weil der hat jetzt auch einiges über die Borg gelernt. Und das wäre natürlich wichtig, um sich vielleicht auch irgendwie vor den Borg zu schützen. Und die Crusher glaubt dann halt, sie könnte vielleicht Picards Menschlichkeit durch Mikrochirurgie wiederherstellen.
Das wäre alles so einfach, wenn er nicht mit dem Kollektiv verbunden wäre.
Eben, genau. Solange die Borg-Implantate halt da noch funktionsfähig sind, sieht es nicht so gut aus, dass er irgendwas machen könnte. Und Data deutet dann darauf hin, dass er möglicherweise sich mit diesen Implantaten verbinden könnte, also sein positronisches Gehirn.
USB-Stecker.
Und dann hätte er dann Zugriff auf die Maschinenhälfte von Picard und dann könnte man das vielleicht so stabilisieren, dann könnte Beverly auch an dem rumdoktoren und so und dann wäre das vielleicht irgendwie machbar und außerdem könnte Data dann auch auf die Informationen zugreifen, die da in dem Locutus so drin sind oder generell könnte auf das Netzwerk zugreifen.
Ich sage immer Firewall.
Ja, also wie auch immer die das machen wollen, ja. Aus irgendeinem Grund läuft der Locutus dann auch auf der Krankenstation rum und sucht irgendwie nach Sachen, die er assimilieren könnte oder so. Also
ich weiß auch nicht, warum die da frei rumlaufen lassen, wie gesagt.
Er geht mit seinem Pürierstab so an den Bildschirm lang und am Worf lang. Und worauf er dann zum Worf auch meint, dass die Klingonen auch assimiliert werden. Also auch so ein bisschen bitchy irgendwie, der Locutus. Und wo der Worf dann auch so erwidert, dass das Klingonische Reich niemals nachgeben werde. Wo dann der Locutus auch überhaupt nicht gar kein Verständnis hat, von wegen, ja, wir wollen doch allen, dass es allen nur besser geht, ne?
Genau.
So ungefähr. Also Lebensqualität würde sich für alle Spezies verbessern, wenn sie Teil des Borg-Kollektivs wären. Und wo Worf dann sagt, nee, die Klingonen sind schon ganz okay da, wo sie sind. Also die brauchen nicht Teil davon zu werden.
Die stehen da drauf, sich gegenseitig im Matsch zu verprügeln.
Ja, genau. Hat man eigentlich jemals irgendwelche Klingonen-Borgs gesehen?
Bis jetzt nicht, später schon. Bei Voyager laufen welche rum.
Ah, es kann sein, ja. Aber interessant wäre schon eine coole Mischung auf jeden Fall. Ja, Locutus kritisiert halt Worfs trotzigen Tonfall und erklärt, dass seine Vorstellungen vom eigenständigen Leben sehr engstirnig wären und dass einfach alle mit Borg eins werden. Also, das wird einfach so sein.
Solange du deine Füße unter meinen Borgwürfel stellst.
Ja, genau. Gehörst du dazu?
Ganz genau.
Dann ist ja auch Data da und der Locutus gibt ihm auch so eins mit, von wegen, er wäre eine primitive künstliche Lebensform.
Du bist nicht besser als mein Stabmixer.
Genau, und wird im Borgiverse auch gar keine Rolle spielen. Also keiner braucht den Data.
Das Borgiverse, das klingt gut.
Wobei ich mich auch frage, ich meine, wäre das nicht ein interessantes Feature, den Data irgendwie ins Borg-Kollektiv zu integrieren? Wäre es nicht sogar sehr einfach? Also
die Drehbuchschreiber haben sich ja wahrscheinlich genau das auch gedacht, als sie dann nachher den, wievielter Film ist das, gemacht haben, wo die Borg die Erde assimilieren wollen und dann den Data da von der Borg Queen irgendwie betütteln lassen.
Ja, ja, das kann natürlich, gut. Da haben sie ein Interesse an ihm auf einmal, ne, irgendwie.
Die haben ihre Strategie halt angepasst.
Ja, während sich Locutus halt auf den Data konzentriert in seiner Bitchiness, setzt die Dr. Crusher in Locutus halt wieder ein Hypospray an den Hals und ist ja wieder aus Gefecht gesetzt.
Das ist so voll der Trustfall, den der Picard da macht, ne? Das ist so, der spürt das Hypospray von der Beverly hinten am Hals und dann macht er so, direkt so um und lässt sich hinten auffangen von einem. Ich weiß gar nicht mehr, ist der Worf oder steht
dahinter? Ja, ich glaube, Worf und Data sind auf jeden Fall da und bringen ihn dann auch ins Kybernetik-Labor. Und an dem Moment erfährt dann der Riker auch, dass die Borg dann jetzt zur Erde vorgedrungen sind, oder zumindest in unser heimisches Sonnensystem.
Ja, man sieht schön, wie die da am Jupiter vorbeifliegen.
Ja, ich finde es auch so lustig, dass sie immer unbedingt direkt an den Planeten vorbeifliegen, damit man sieht, dass sie bei uns im Sonnensystem sind, weil
die Wahrscheinlichkeit, dass der Jupiter gerade genau in die Richtung von Wolf 3-5 Schlag mich tot zeigt, wo die Borg gerade herkommen, ist. Ich wollte es nicht ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, weil null.
Ja, also Shelby meldet dann halt, dass der Jupiter-Außenposten 92 gemeldet hat, dass der Würfel durchgeflogen ist. Und sie geht aber davon aus, dass da jetzt nicht groß Widerstand geben wird und dass der Borg-Kubus 27 Minuten von der Erde entfernt ist. Wobei ich mich auch frage, warum gehen die eigentlich alle auf Impuls im Sonnensystem? Ist das so eine Regel, auch für die Borg?
Ja, das habe ich hier nachher auch stehen. Warum? Ja. Also man könnte jetzt doch mal eine Ausnahme machen, wenn die Borg schon so weit vor sind, weil interessanterweise brauchen die Borg brauchen 27 Minuten vom Jupiter, die Enterprise braucht vielleicht nur 23 Minuten.
Ja, und jetzt im Moment brauchen sie noch 42 Minuten, um überhaupt zum Borgwürfel hinzukommen. Also sie können sie nicht mehr abfangen, bevor sie zur Erde kommen.
Ja.
Wieso? Also warum brauchen die so lange? Ich meine, was bedeutet das? Wie viele astronomische Einheiten sind das?
Vielleicht? Jetzt greifst du vor. Der Jupiter, je nachdem, wo der Jupiter und die Erde sich gerade befinden, sind es zwischen 3,9 und 6,5 astronomische Einheiten.
Ja, und wie lange braucht man da, wenn man eigentlich Warp fliegen
würde? Also ich habe jetzt mal den Mittelwert genommen. Also normalerweise so durchschnittlich 5,2 astronomische Einheiten. Ja. 23 Minuten fliegt die Enterprise von Jupiter zur Erde.
Ja.
Das bedeutet, dass sie ungefähr, was hatte ich ausgerechnet, mit 15-20% der Lichtgeschwindigkeit.
Ja, das ist ja eigentlich total absurd. Warum sollten die Borg so langsam sein, wenn sie doch Bock haben, zur Erde zu fliegen? Warum sollten die
Weiter mit Warp? Dann sind sie in einer halben Sekunde da. Keine Ahnung.
Dieses Drehbuch hat Probleme.
Ja, da liegt halt, das wird ja immer so behauptet, dass die nicht mit Warp ins Sonnensystem reinfliegen können, wegen dem ganzen Dreck, der da so rumfliegt. So, was weiß ich, Asteroiden und Zeug. Da fliegt man nachher dagegen, dann macht's bumm und dann ist wieder eine Delle im Deflektor. Andererseits sage ich mir warum fliegen die eigentlich an den Planeten vorbei? Warum fliegen die nicht so von oben oder von unten in das so ein System rein?
Das ist ja
also da, wo nicht der ganze Dreck rumfliegt.
Also es ist seltsam. Also es ist nicht so ganz glaubwürdig an der Stelle alles.
Nee, nicht so wirklich.
Ja, angesichts dieser großen Zeitlücke beginnt Data dann mit Locutus zu kommunizieren und sein Team besteht halt aus Dr. Crusher und sie überwacht halt den Gesundheitszustand, während O'Brien halt überprüft, ob Data alles gut läuft, während er da mit dem Locutus so über dieses Glasfaserkabel verbunden ist.
Ja, sag ich doch, mit dem USB-Kabel.
Ja, richtig, genau. Ich möchte auch so ein USB-Kabel mit, zumindest mit so ganz vielen Glasfasern drumherum ist, die dann auch so leuchten, wenn man es anschließt.
Das sollte man eigentlich mal irgendjemandem.
Ach, ich glaube, sowas gibt's bestimmt.
Bestimmt.
Ja.
Ist dir übrigens aufgefallen, dass der O'Brien mal was anderes machen darf, als immer nur am Transporter stehen?
Ja, weißt du, woran das liegt?
Der wird schon mal für DS9 vorbereitet.
Der Lever Burton ist nämlich zu dem Zeitpunkt irgendwie hatte der eine OP oder so und deswegen wurde die Rolle dann mit dem getauscht. Also dann hat der Colmini halt als O'Brien mehr zu tun gehabt. Er hatte irgendwie eine wichtige OP, die gemacht werden musste und das hatte keinen Aufschub. Dementsprechend haben dann die paar Szenen, wo der Geordi zu sehen ist, sind die halt irgendwie, glaube ich, nochmal nachgedreht worden oder sowas. Also wo man so Einzeleinstellungen von ihm sieht und so.
Er wäre mir nämlich überhaupt nicht aufgefallen. Also am Anfang im Maschinenraum läuft er rum tatsächlich.
Ja, er sitzt auch mal mit
Shelby da.
Ja, er sitzt aber auch danach schon mal mit im Bereitschaftsraum und sowas. Doch schon, aber es war irgendwie, hat sich so ein bisschen blöd überschnitten. Oder war ja dann mal eine Chance für den Colmini da halt ein bisschen mehr zu machen. Ne, tatsächlich.
Ja, wie gesagt, als Vorbereitung auf seine Rolle in DS9. Ja,
das weiß ich halt immer noch nicht, ob das schon so weit ist tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob DS9 da schon in Planung war. Also
Und außerdem, wie dann wieder diese Rollenverteilung da stattfindet. Der Data erklärt jedem, was er zu tun hat, und Deanna ist wieder nur dafür da, irgendwas zu fühlen.
Ja, und die Kanzler Troi ist halt dann auch noch dabei und hält sozusagen das Händchen. Also sie, genau. Sie versucht dann irgendwie empathisch festzustellen, ob sie irgendwie zu Picard durchdringen können oder umgekehrt, ne? Mhm. Und der O'Brien fragt dann halt auch noch den Data so, ja, woher weiß ich denn, ob noch alles in Ordnung ist, wo der Data selbst sagt, keine Ahnung, mal gucken, schauen wir mal, ne, so no risk, no fun, so in etwa, ne?
Genau.
Für ihn ist ja auch das erste Mal.
Ja, genau, für mich ist das erste Mal, be gently, be gentle, so rum.
Genau, na, er stellt halt diese Verbindung her, aber hat auch erstmal keinen Zugang und Troi spürt dann auch nichts. Währenddessen erreicht dann der Borg-Kubus auch die Mars-Verteidigungsbereich, den er sehr schnell durchbricht tatsächlich, weil...
Ja, wie gesagt, die kommen da mit so drei Shuttles angeflogen oder was
ja,
soll das?
Ja, so kleinen drei Schiffchen, so piu, 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 dann sind die auch schon weg. Also es ist wirklich alles sehr aussichtslos eigentlich.
Also ich meine, wenn die Romulaner kämen, wären die schon irgendwie total outgunned. Also
ja, das waren Soldat. Also wie so drei so Segeljachten irgendwie, die gegen irgendein Kampfschiff antreten oder so. Ne? Also absurd.
Also alles etwas seltsam.
Data schafft es dann irgendwie nach drei Versuchen, dann sich endlich mal einzuklinken und dann sammelt er auch dann direkt...
voll der Haxor.
Ja, Daten über die Borg, also der schnorchelt alles an Informationen ab, was geht, soweit es geht, weil viele Sachen sind anscheinend auch passwortgeschützt, was ich den Borg irgendwie zugutehalten muss, dass sie das besser können als die Sternenflotte.
Die Augen vom Data so fliegen so nach links und rechts wieder und so, bitte warten,
ja, stimmt,
ich verarbeite.
Bitte warten, ich lese Daten.
Das ist so die Sanduhr in seinen Augen, die sich so dreht.
Ja, er ist also komplett darauf konzentriert und er kriegt dann auch irgendwie faszinierende und nützliche Einblicke in dieses Gruppenbewusstsein der Borg, worauf dann der Locutus das bemerkt und versucht, die Verbindung zu unterbrechen. Und dann holt er da auch seinen Mulinex-Arm raus, ne?
Ja, genau.
Und versucht dann irgendwie die Schaltkreise zu zerstören. Wird auch von einem Sicherheitsbeamten da irgendwie versucht aufzuhalten.
Den der Locutus dann erstmal durch die Gegend wirft.
Ja, genau. Und dann gibt es da so ein bisschen Armdrücken zwischen Data und Locutus. Ne?
Ja.
Und Data reißt dem da auch irgendwie diesen Rührstab-Ansatz dem Stück irgendwie vom Arm
mein
ab.
Ein guter Rührstab-Aufsatz, genau. Ist doch noch gut.
Das ist doch die Mulinette.
Gib den wieder her.
Genau.
Mein Multitool.
Ja, genau. Das ist nicht, dass er noch irgendeine Verkaufsveranstaltung macht für seine Küchengeräte.
Oh, und hiermit können sie nicht nur schneiden, schnibbeln und rühren, sondern auch noch pürieren.
Aber echt, genau. Ich meine, das ist doch wirklich, also so ein Borg-Kostüm ist eigentlich schnell gemacht, oder nicht?
Ja.
Du nimmst einfach nur irgendwie schwarzes Klebeband und klebst dir alles, was du in einem Schublade in der Küche findest, an den Arm.
Ja, also, ja, dann darfst du nicht mehr auf die Veranstaltung rein, weil du dann das ganze Messer bei dir hast, ne?
Ja, nimmst halt den Knethaken oder sowas, keine Ahnung.
Dieses Ding, was er da vor allem über dem Auge hat, was die ganze Zeit nach links und rechts und irgendwie so, keine Ahnung.
Ja,
Was ist das? Wie
so ein kleiner Schnüffelsensor irgendwie, der die ganze Zeit so hin und her irgendwas auffängt oder so. Sein Pheromonrezeptor oder sowas.
Ja.
Ich hab keine Ahnung.
Mal gucken, wie die Beverly wieder riecht heute.
Ja, genau. Oh Gott. Ja, die Crusher und der O'Brien stellen dann halt eine erhöhte neuronale Aktivität bei Picard fest. Also es scheint irgendwas durchzukommen. Sie vermuten halt, dass die Borg versuchen könnten, jetzt die Verbindung zu trennen, was Data ausschließt. Mhm. Aber er könnte sich auch die erhöhte neuronale Aktivität nicht wirklich erklären. Woraufhin dann die Troi spürt, dass Picard selbst diese kollektive Mentalität der Borg durchbricht. Und
ich bin wieder hier in meinem Revier.
Ja, so ein bisschen so, ne? War nie wirklich weg.
Hab mich nur versteckt.
Um Gottes Willen, ja, es passt irgendwie sehr gut.
Das kenne ich eigentlich alles für Scheiße.
Auf jeden Fall, warum kenne ich diesen Scheiß? Aber gut, ja. Er nimmt dann irgendwie auch Kontakt zu Data auf und in dem Moment stoppt dann das Borgschiff auch seinen Anflug auf die Erde, als Dr. Crusher halt auch die Achillesferse der Borg erkennt, nämlich diese gegenseitige Abhängigkeit, weil wenn sie jetzt irgendwie den Picard verlieren, dann verlieren sie halt auch ihre Informationen.
Wie war das von wegen, man kann sich auch nicht selber das Bein abschneiden?
Genau, es wäre so, als wenn sie sich den Fuß abtrennen würden, wenn jetzt irgendwie dem Locutus was zustößt. Dann befiehlt Riker dem Data, dem Picard irgendeinen Befehl zu implantieren in dieses Borg-Bewusstsein, mit dem er verbunden ist, um halt zum Beispiel ihre Waffensysteme zu entschärfen.
Nee, Waffen sind hohe Priorität, das darf ich nicht.
Genau, dann muss der Data mich so alles durchsuchen, weil irgendwie nichts geht, alles, wie gesagt, passwortgeschützt, wo die Shelby dann meint, ja, versucht doch mal mit zum anderen System. Vielleicht ist das ja einfacher.
Das Energiesystem ist aber auch leider hohe Priorität. Da darf ich auch nicht rein.
Ja, wirst du, oh Wunder, irgendwie ist alles passwortgeschützt.
Ja, das ist wirklich, das ist so total erstaunlich für die, ne? Also selbst der Data ist da nicht drauf gekommen, seine Dateien mal Passwort zu schützen.
Ja, das ist wirklich irre. Ja, und dann merken sie halt, sie kommen da an dieser Stelle nicht weiter und dann müssen sie halt irgendwie den Borg-Würfel anders aufhalten und der Riker befiehlt dem Wesley auch auf Kollisionskurs mit dem Borg zu gehen, wo der so, wollen wir das wirklich tun? Also, ja.
Und da guckt der Riker einmal so streng, so nach dem Motto, und dann sagt der Wesley, ist okay, ich gebe ja schon alles ein, was ich dafür brauche.
Genau, währenddessen sollte ich aber der Forge gleichzeitig auch auf Warp-Geschwindigkeit vorbereiten.
Es wundert mich allerdings, dass nicht auf dem ganzen Schiff die roten Alarmglocken angehen, die sind eh alle schon an, aber so Kollisionskurs, ich meine, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt und plötzlich kommt einem einer in die Quere, die Dinger weichen sich gegenseitig mittlerweile automatisch aus, weil
ja, also es ist so,
man kann, selbst wenn man wollte, kann man gar nicht mehr mit zwei Flugzeugen eigentlich zusammenstoßen.
Naja, also ich meine, wenn man es will, kann man es bestimmt ausschalten.
Ja, wahrscheinlich.
Während sie halt diese Vorbereitungen vornehmen, kämpft halt der Picard sich durch das kollektive Bewusstsein irgendwie zu Data durch und sagt das Wort Schlaf.
Schlaf, Data.
Genau.
Schlaf.
Woraufhin Data nicht einschläft, auf jeden Fall. Die Dr. Crusher deutet dies irgendwie als ein Zeichen der Erschöpfung, von wegen, ich bin ja so müde.
Genau, dir geht es nicht gut, mein Schatzi ist...
Ich meine, es kann natürlich auch durchaus sein, dass er schon lange nicht mehr geschlafen hat. Aber Data...
Sleep is irrelevant.
Genau, Data erkennt dann eher, dass es wahrscheinlich die Möglichkeit ist, wie sie vorgehen könnten. Dann gibt's mal wieder so ein bisschen Gemetzel, weil der Würfel mal wieder seinen Schneidestrahl an dieselbe Stelle stellt, wo er schon beim letzten Mal die Antriebssektion aufgeschnitten hat. Komisch.
Diese Tricktechnik ist teuer.
Naja, es ist halt nochmal dasselbe. Gerade als der Riker dem Wesley empfehlen will, den Warp-Antrieb zu aktivieren, sagt Data so, halt, stopp.
Mitten im Satz.
Ja, genau. Da hat anscheinend dann irgendwie herausgefunden, also hat irgendeinen Unterbefehlspfad in der Borg, im Borg-Regenerationszyklus gefunden und hat dann halt die Möglichkeit gefunden, die alle einschlafen zu lassen.
Und die Borg so.
Ja, und das schafft er dann auch noch gerade so durchzusetzen, bevor die Borg da halt irgendwie die Antriebssektion komplett zerstören oder so. Mhm. Dann ist nämlich auf einmal Ruhe, nichts passiert mehr.
Ganze Licht geht aus.
Genau.
Da wird so eine Schlafmelodie abgespielt.
Genau, so eine kleine Spieluhr läuft auf dem Borgwürfel. Genau, und der Riker ist anscheinend noch ein bisschen skeptisch und sagt, der Shelby, geh doch mal rüber und guck dir halt an, was da los ist. Ne?
Es interessiert mich ja echt mal, wie die Borg so das mit dem Schlaf überhaupt handhaben, beziehungsweise dieser Regeneration. Warum die alle auf einmal immer regenerieren müssen? Es wäre doch eigentlich viel logischer, wenn
müssen
die auch so Schichten hätten.
Müssen sie das denn?
Ne?
Machen sie das? Ja. Ich dachte immer, die gehen wieder in ihre Ladestationen, wenn es so weit ist. Und jeder ist, also ist immer irgendwer wach, aber andere sind halt, ist ja nicht immer so.
Sollte man eigentlich meinen. Ne? Aber
ich glaube, das war jetzt dieser generelle Allgemeinbefehl, dass die das jetzt alle zusammen gemacht
haben.
Alle schlafen. Ja, normal machen die das ja nicht. Also das war jetzt wirklich so eine Art
Killswitch sozusagen. Der gerade ist aus seinem Ding rausgekommen. Ich bin doch noch frei. Genau. Was soll ich denn?
Ja, sofort wieder zurückgegangen. Ja. Die Shelby geht ja nochmal mit dem Außenteam, Worf und diesem Gleason, der anscheinend eine größere Rolle in dieser Folge hat, zu dem Kubus zurück, um die Lage zu untersuchen.
Aber reden durfte der auch nicht, oder?
Nö, aber sterben musste er auch nicht tatsächlich.
Ja,
Shelby bestätigt dann halt, dass das ganze Schiff sich im Regenerationsmodus befindet und die Borg völlig inaktiv sind.
Bis auf diese Feedback-Geschichten, die da jetzt passieren, oder war das?
Der Riker erkundigt sich, wie lange dieser Zustand halt noch aufrechterhalten werden könnte und der Worf sagt, die Messwerte schwanken. Man kann nicht so genau sagen. Shelby erkennt aber dann, dass durch Datas Befehl halt eine Rückkopplung in diesem Energienetz der Borg ausgelöst worden ist und anscheinend eine Selbstzerstörungssequenz ausgelöst hätte. Ja, die Shelby fragt den Riker halt, ob er das wünscht, dass sie versuchen, diese Selbstzerstörungssequenz zu entschärfen, weil Dr. Crusher ist sich halt auch nicht sicher, wie sich dann auf den Locutus Picard auswirkt, wenn das Borgschiff zerstört wird.
Der Data, man könnte ja noch was gucken, die haben so tolle Technik.
Das ist ja durchaus ein Ding. Ich meine, später in der Picard-Serie gibt's das ja auch, wo sie so einen Borgwürfel irgendwie gekapert haben, den sie auch zu untersuchen. Ne? Es ist eigentlich überhaupt gar keine Diskussion mehr.
Ja.
Riker sagt dann auch, wir sollten das Schicksal nicht herausfordern und befiehlt das Außenteam sofort zurückzukehren, was sie dann auch machen. Und tatsächlich explodiert das Ding auch sofort. Also sie hätten ja gar keine Wahl mehr gehabt, noch irgendwas zu machen tatsächlich.
Wundert mich auch, dass das so schnell dann geht.
Ja, und anscheinend, diese Explosion lässt den Picard nur noch so ein bisschen zucken, aber anscheinend macht ihm das jetzt auch nicht mehr so viel aus.
Ich habe da ja so eine Theorie, die haben die Shelby ja nur wieder zurückgebeamt, weil die anderen auch dabei waren, weil sonst, wenn sie die da gelassen hätte, der Riker sich mit der nicht mehr rumschlagen müssen.
Ja, und dann hätte sie sich auch nicht mehr fragen müssen, was aus ihr wird irgendwie. Ja. Ja. Ja, und anscheinend ist dann Picard dann doch wieder bei Bewusstsein und Troy fragt ihn noch so, wie er sich fühlt und er meint so, ja, bisschen auf leichte Kopfschmerzen, fühle mich fast wie ein Mensch. Also, wo man sich auch denkt, also so wie der aussieht, würde ich eher davon ausgehen, dass er auch ziemlich starke Schmerzen hat eigentlich.
Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich haben die Borg bessere Hyposprays als Beverly.
Ja, das meinst du, ist mal komplett sediert wahrscheinlich. Mhm. Ja, die Crusher ist auf jeden Fall der Meinung, dass sie die ganze Borg Hardware wieder entfernen kann. Und der Riker fragt noch, an wie viel er sich erinnern kann. Und der Picard antwortet, er könnte sich an alles erinnern, einschließlich der brillanten, unorthodoxen Strategie des ersten Offiziers.
Schon klar.
Ja. In der Abschlussszene sehen wir dann, wie die Enterprise zur Erde fliegt. Picard ist auch wieder in seinem Bereitschaftsraum, wieder in seiner normalen Uniform, nicht mit einem Latexanzug, hat aber immer noch so ein paar Klötze am Kopf, ne, die noch nicht wegoperiert sind, auf jeden Fall.
Ach so, ich dachte, das wären irgendwelche Sachen, die sie ihm da draufgeklebt haben.
Meistens sind
so
extra Bandagen.
Die Löcher zuzumachen, ja.
Ja, vielleicht auch. Ich dachte, es wären so die Überreste von den Halterungen oder sowas, dass man noch nicht weggemacht hat. Also es sieht so ein bisschen, es hat ja auch die Form von den Sachen so ein bisschen, ne, irgendwie.
Ja.
Shelby und Captain Riker sind ja auch da und sie bittet dann halt von Bord gehen zu dürfen. Und Riker übergibt dann das Kommando wieder an die Picard und also Picard gewährt ihr die Bitte, von Bord gehen zu dürfen und anscheinend ist jetzt irgendwie befördert worden zur Leiterin der Taskforce der Sternflotte für den Wiederaufbau der Flotte, wo sie ja auch sagt, also sie ist sehr optimistisch, dass sie innerhalb eines Jahres die Flottenstärke wiederhergestellt hätten. Das mag ja vielleicht vom Material her so sein.
Ich
aber
wollte
gerade
sagen, wofür kommen die ganzen Leute her?
Die haben Zehntausende an Personal verloren. Ich meine, das würde ja eigentlich dann implizieren, dass in den nächsten Jahren alle Schiffe mit extrem jungen Kadetten besetzt sind, weil die einfach die Schiffe vollkriegen mussten irgendwie.
Ja, irgendwie.
Aber das sieht man ja nie. Aber es wäre mal eine interessante Implikation des Ganzen, dass du sehr junge Teams auf den neuen Schiffen hast, weil alle anderen tot sind. Also angeführt von alten Admirälen, die sich einfach aus dem Krampf rausgehalten haben vielleicht.
Ja, irgendwelche Leute aus dem Ruhestand wieder reaktiviert oder so, keine Ahnung.
Das muss man sich auch vorstellen. Ich meine, die Enterprise ist das einzige Schiff, was so eigentlich anscheinend übrig geblieben ist. Man weiß das ja nicht. Die haben 40 Schiffe verloren. Man weiß ja gar nicht, wie viele Schiffe hat die Föderation, wie viel die Sternflotte.
Ja, es werden wahrscheinlich schon ein paar mehr sein, aber...
Ja, gut, aber es ist auf jeden Fall schon ein herber Verlust wahrscheinlich, ne? Also.
Ich frage mich allerdings, ob die dann bei Wolf Schlag mich tot noch die ganzen Einzelteile wieder einsammeln gehen. Um daraus wieder neue Schiffe zusammenzuschrauben.
Die USS Kitbash.
Ja, genau. Sozusagen.
Ja, dann sind ja sowas wie die Enterprise F oder was das war.
Keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst.
Ja. Mhm. Die Shelby sagt zum Riker auch noch so, ja, er könnte sich ja jetzt eigentlich jedes Sternflottenkommando irgendwie auswählen. Mhm. Wo Riker immer noch sagt, also wenn ich jetzt irgendwelche Karrierepläne hätte und irgendein anderes Schiff befehligen möchte, dann ist das wohl eher seine Sache. Ja, schätzt das
Haltet
schon.
Haltet mal alles schön die Füße still. Genau. Ich bleib, wo ich bin.
Ja, ja. Sie gehen halt aus dem Raum und der Picard bleibt halt allein zurück und will sich eigentlich gerade seine Tasse Tee trinken.
Ja.
Dann kriegt er aber anscheinend irgendwie so einen posttraumatischen Belastungsstörungsmoment, wo er dann irgendwie die Tasse wieder absetzt und dann eigentlich nur aus dem Fenster schaut. Und es ist so ein bisschen so eine bedrohliche Situation. Also man merkt so, es ist was hinterlassen in Picards Verstand und Geist.
Die Psyche ist halt doch etwas angegriffen.
Ja, auf jeden Fall. Und damit endet dann diese erste Folge der vierten Staffel. Permission to speak candidly, sir.
Ich bin der Meinung, die erste Folge war besser, weil die zweite ist so, wir müssen da durch, wir müssen zum Ende kommen, wir haben uns da in was reingeschrieben, was wir jetzt beenden müssen.
War ja auch so, also die haben sich auch in was reingeschrieben und die mussten ja wirklich, die waren wirklich ein bisschen verzweifelt, glaube ich, auch wie sie die Situation wieder wie sie es wieder so zusammenschreiben, dass das alles wieder auf die Reihe kommt. Es merkt man der Folge auch so ein bisschen an, also es ist sehr gehuscht und es geht, dafür, dass das so die erste Folge, also die letzte Folge der dritten Staffel, ist vom Aufbau her viel dichter und viel besser. Also in der Hinführung zum Ende, als dann die Auflösung in dieser Folge. Die ist so, Ja, sie führen das dann aus, ja? Aber es geht alles sehr schnell auch und ist irgendwie unlogisch, ja, teilweise auch.
Genau, es hat so diverse Logiklücken.
Ja, sie hatten halt irgendwie keine bessere Handhabe. Also ich meine, generell finde ich es hinterher ganz okay, dass sie den Locutus dann irgendwie an Bord haben und dann, ja, die Daten auslesen können und dass dann diese Abhängigkeit besteht, die können jetzt, ja, die Enterprise nicht zerstören, die Enterprise kann den Picard nicht zerstören, weil also ne, dass es, ja, diese gegenseitige Abhängigkeit dann auch gibt und dass sie dann irgendwie auch an die Daten rankommen. Dass der,
ja, die Geschichte mit dem Schlaf ist halt auch.
Ja, dass der Picard aber so da durchkommt, finde ich auch wieder so. Also es ist alles nicht, die Situation ist dann hinterher doch nicht so aussichtslos, wie man das gedacht hätte, wie sie eigentlich sein, ja, müsste, wenn man auf die Borg trifft, die einfach so überlegen sind.
Ja.
Es macht die Borg eigentlich ja doch schwächer in der Hinsicht. Also dafür, dass man den vorher so als die Bedrohung aufgebaut hat, ist es, ja, dann doch hinterher relativ schwach. Brüstig, ja, irgendwie, das ist wahr, ja.
Ja, das ist so ein bisschen, ne, es plätschert so dahin und man denkt sich,
ja,
ja, irgendwie war das jetzt, war das alles, was ihr daraus machen konntet? Ich meine, die hatten immer ein halbes Jahr Zeit, eigentlich ein Drehbuch zu schreiben, oder?
Ja, irgendwie schon, aber sie hatten echt dran zu knapsen gehabt anscheinend, das irgendwie auch wirklich umzusetzen, also es ist nicht so
oder
einfach gewesen.
Kam da auch wieder irgendwelche Politics ins Spiel, dass irgendwas, keine Ahnung.
Nee, ich glaube, die mussten, die Sache ist ja die, dass sie, glaube ich, auch verschiedene Drehbücher immer hatten, also sie wollten auch nicht, dass irgendwas durchsickert oder so, ne, und dann, ja, hätten sie mich dann so, haben so Alternativdrehbücher auch noch gehabt. Es war irgendwie, wie haben sie gesagt, ja, auch um die Spannung aufrechtzuerhalten, hatten die anscheinend die Produktionsmitarbeiter streng nach dem Need-to-Know-Prinzip gearbeitet, okay, um über den Fortgang der Erfolge informiert zu werden. Ne? Und alle an der Produktion Beteiligten wurden ermahnt, mit niemandem über die Folge zu sprechen, nicht, genau, einmal mit Freunden und Familie. Ja, aber es ist so, ich weiß auch nicht, ob die, ja, Leute dann so überhaupt so begeistert über diese Folge gesprochen hätten, wenn sie die gesamte, ja, Geschichte gekannt hätten.
Also, es reißt mich jetzt nicht vom Hocker, sagen wir mal so. Sie ist jetzt nicht schlecht. Also, wir haben definitiv schlechtere Folgen gesehen.
Ja,
also immer noch über dem Durchschnitt, würde ich sagen, aber es ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei irgendwie.
Ein bisschen antiklimaktisch irgendwie, ja.
Ja.
Aber insgesamt, ja, ist es auf jeden Fall eine Wachstumsfolge für den Riker gewesen, also die, ja, beiden Folgen zusammen mal gesehen.
Ja.
Ja, und ja, für Picard ist es natürlich jetzt auch so eine Schicksalswende irgendwie, die halt, ja, auch den ganzen Rest seiner Existenz sozusagen überschatten, ja, wird. Also auch bis in die neuesten Serien, ja, hinein, die da komplett darauf aufbauen, eigentlich auf sein Trauma, ja, und sowas.
Das ist tatsächlich, also
und auch die Filme.
Ein definierender Moment für ihn.
Also ja, genau. Also der erste Kontakt geht ja im Grunde, ja, auch wieder dahin zurück, also, ja, der Film, wo sie dann mit dem Borg wieder zu tun haben.
Wir beschäftigen uns ja auch direkt in der nächsten Folge dann mit diesem Trauma. Das ist ja.
Genau, das geht eigentlich direkt weiter. Was auch interessante Entwicklung ist, weil wir jetzt dann drei Folgen haben, die aufeinander folgen, was wir so ja noch, ja, nie gehabt haben. Wir haben dann, ja, immer nicht diese Episode der Woche, sondern wirklich mal eigentlich eine, ja, drei Folgen-Story, ja, insgesamt, ne, was ganz interessant, ja, ist, ja. Ja, die Folge, es wird auch ganz interessant werden. Aber bevor wir uns über die unterhalten, ja, was geben wir denn dieser Folge jetzt für eine Bewertung?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir hier so 6-7 aufgeschrieben. Ich tendiere eher zu der niedrigeren Bewertung. Also nachdem wir es jetzt besprochen haben, würde ich eher 6 sagen.
Ja, da bin ich mal der Nette und sage 6,5, aber ich bin jetzt auch nicht viel weiter weg. Also, ja, ja, ich meine, das ist eigentlich okay. Für die Folge, für die erste Folge, ja, ja. Aber ich denke, wir sind auf jeden Fall jetzt im Erwachsenen-Territorium so von der Serie angekommen und ja.
Es ist halt tatsächlich nicht so der Wumms, den wir mit der letzten Folge hatten. Also da haben wir ja beide 8 und 9 gegeben. Also war ja sehr hoch angesiedelt. Wir haben das ja jetzt eher so, naja, wir haben es versucht, sie waren stets bemüht, aber so richtig, ja, gefunkt hat es halt nicht.
Aber gut angekommen ist die Folge anscheinend ja doch, also die ist ja zusammen, aber sie eigentlich kann man, ja, nur sagen, die Folgen sind zusammen eigentlich ganz gut beim Publikum angekommen. Wie, ja, die so einzeln angekommen ist, kann man jetzt gar nicht mal so genau sagen. Also der Michael Piller hat auf jeden Fall auch gemischte Meinung zu der Episode. Er fand sie jetzt nicht so gut wie den ersten Teil auch tatsächlich. Ne?
Ja.
Er meinte halt auch so als zweistündiger Film oder so, ist es wirklich sehr wirkungsvoll. Also wenn man das mal so, ja, als Ganzes sieht. Ne?
Das ist wahr, wenn man die im Rerun direkt nacheinander gucken kann, dann
dann ist es was anderes, ja, nochmal. Das,
ja,
stimmt natürlich.
Andererseits, das ist immer so die Stelle, die mich unheimlich stört in der Mitte dann, wenn dieser Übergang von der ersten zur zweiten Folge passiert, wo die da stundenlang drauf warten, dass dieser komische Deflektor jetzt lädt und das ist ja so, Das fängt ja direkt schon mit so einem Scheiße.
Ja, genau. Es so ne? also, fängt schon mit einem Rohrkrepierer an, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, es geht ja. Die Spannung geht am Ende der ersten Folge ja richtig nach oben durch die Decke und dann passiert sowas, so nach dem Motto, alles am Arsch und funktioniert gar nicht. Und ja. Jetzt müssen wir nochmal 45 Minuten darauf warten, dass irgendwas passiert.
Ja, ja. Aber es ist schon wahr, also was das Schöne war eigentlich an der Sache ist, dass sie ja wirklich zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit hatten, wirklich für eine 90-Minuten-Version sozusagen also jetzt eine Handlung zu schreiben. Also haben sie aber ja nicht gemacht. Sie haben ja in zwei Teilen, hätten sie jetzt wirklich von Anfang an, weil sie wussten ja nicht, wie es weitergeht, hätten sie das jetzt wirklich die beiden Folgen direkt zusammengeschrieben, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Vielleicht besser gemacht.
Ich glaube, das ist, da haben sie auch draus gelernt, weil ich habe den Eindruck, dass die nächsten Doppelfolgen, die ja dann auch noch kommen demnächst, dass die direkt am Stück geschrieben worden
ja,
sind,
da
dass
du die ganz nicht so andere, nicht die gleiche Problematik gehabt. Ja. Also da wusstest du ja, welche Schauspieler
bleiben. Es kommt mehr aus einem
Guss
rüber.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, was erwartet uns denn in der nächsten Folge?
Genau.
Wie gesagt, eine Folge, die dazugehört.
Mhm. Was ist der B-Plot vor allen Dingen? An den kann ich mich nämlich gerade nicht erinnern. Es gab einen, das weiß ich.
Es ist auf jeden Fall Folge 2 der Staffel 4, Familienbegegnungen auf Deutsch und auf Englisch Family, ganz einfach. Der A-Plot ist, dass der Picard ja bei seiner Familie in Frankreich ist und der B-Plot ist, dass der Worf an Bord seine Adoptiveltern empfängt, die Roschenkos, unter anderem. Ja, und dann anscheinend gibt es auch noch irgendwie so eine Story über Dr. Crusher und persönliche Dinge ihres verstorbenen Mannes. Also ja, es ist auch so eine Folge, wo es jetzt mal wieder ein bisschen mehr um Persönlichkeitsaufbau geht und weniger um Raumschlachten. Und es ist auch eine sehr spezielle Folge tatsächlich.
Ja.
Ja, darauf freue ich mich auch schon. Und ja, da kann ich dann nur sagen.
Statt Raumschlachten gibt es Matschschlachten in dem Schlamm.
Ja, genau. Dann bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank an die lieben ZuhörerInnen, dass ihr wieder zugehört habt und mit bei der vierten Staffel dabei bleibt. Falls ihr irgendwas zu dieser Folge sagen wollt, zu Star Trek im Allgemeinen oder zu unserem Podcast, dann könnt ihr uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube oder Spotify oder Apple Podcasts kontaktieren. Das sollte alles gehen. Ja. Wir werden versuchen zu antworten, wenn ihr Fragen habt.
So,
ja, und dir vielen lieben Dank, Jan, für
herzlichen Dank.
Diesen Sonntagmittag. Ich werde jetzt was zu essen machen.
Tu das. Ich werde jetzt so runtergehen in den Keller und mal gucken, ob die Frau das Spiel schon aufgebaut hat.
Oh Gott, ja, ihr habt ja irgendwann ein kompliziertes Spiel vor euch.
Ja, das ist aber nicht mal das Spiel, was wir spielen wollten.
Das ist ja ein bisschen komisch. Ich gehe mal runter in den Keller und gucke, ob meine Frau schon das Spiel aufgebaut hat.
Ja, das ist, was ich letzte Woche mitgebracht habe. Das war das Dune Imperium.
Mhm. Oh Gott.
Wie ist das, glaube ich. Das ist aber nur bis zu 180 Minuten lang. Also das geht ja noch.
Okay.
Während das, was wir gerade spielen, ist so ein mehrdingige Sachen, so mehr Session-artiges Teil.
Ja,
da spielen wir jetzt schon 3 Tage dran. Also das ist ja.
Da
ich glaube, da steht 20 Stunden auf der Kiste drauf
Schande.
Oder sowas.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Vergnügen dabei, was auch immer jeder im Keller macht, ist mir egal. Und dann hören wir uns bald wieder. Ja, bis dahin dann.
Ja, bis
dann.
Tschüss.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.